Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Liebe HörerInnen, es ist Mittwochabend, es ist 18.96 Uhr und wir nehmen auf unsere Folge Vorwärts nach weit, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de, vor dem Spiel beim Karlsruher SC. Max hat nach dem Sieg auf Schalke gesagt, ja, wenn wir jetzt noch zwei Siege holen, dann glaubt er auch wieder an den Aufstieg. Gut, er hat nicht gesagt, nee, doch hat er in den darauffolgenden Spielen. Und leider ist dann schon im ersten Spiel, wie ihr ja wisst und wie ihr auch schon gehört habt, im Quick and Dirty nur ein 0-0 rumgesprungen und damit zu wenig. Gucken wir, was wir jetzt in Karlsruhe reißen und reden wir vor allem drüber, was wir für das Spiel gegen Karlsruhe erwarten. Und dann wollen wir auch nochmal so ein bisschen gucken. Wir haben ein paar auslaufende Verträge. Wir haben da doch so eine kleine Geschichte um Jessica Gangkamp. Werden wir alles behandeln heute Abend. Mein Name ist Tobi und ich heiße euch, wie gesagt, herzlich willkommen. An meiner Seite André.
Guten Abend, André. Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Du offensichtlich nicht meine zu hören. Denn hättest du Quick and Dirty gehört, hättest du herausfinden können, dass wir nicht nur einen Punkt irgendwie da so hingemurmelt haben. Nein, wir haben einen Punkt gut gemacht auf Platz 3. Und wir haben gegen einen Top-Club, gegen Magdeburg, auch einen Punkt geholt. Wir sind seit 5 Spielen in diesem Jahr zu Hause ungeschlagen. Max würde sogar sagen, seit 6 Spielen ohne Sieg. Aber das ist ja eine ganz andere Statistik. Und außerdem sind wir voll im Rennen dabei. Wir fahren nach Bochum.
Ja, André, allerdings haben wir keinen Punkt gut gemacht. Es waren vor dem Spiel 3 Punkte, es sind nach dem Spiel 3 Punkte. Aber dass wir Mathe nicht können, hatten wir schon.
Raus, oh, das Scheiße.
Ja, aber dass wir Mathe nicht können, hatten wir ja schon in der letzten Woche bewiesen. Auch dabei Chris. Guten Abend, Chris.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich war vorgestern beim Schnauzenmauer. Auf der Rechnung steht, sie hätten mir 3 Weisheitszähne gezogen. Es fühlt sich aber irgendwie an, als wären sie 120 Minuten lang mit einem 5-Tonner in mein Gesicht gefahren. Von daher lehne ich mich heute zurück, höre viel zu und äußere mich, wenn es nötig wird. Wenn André dabei ist, dann wird es häufig nötig. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, ich hätte zwar nicht gefragt, wie es dir geht.
Ganz klar und deutlich. Und jetzt tust du so wie so ein sterbender Schwan.
Also zunächst einmal habe ich gar nicht gefragt, wie es dir geht, Chris. Aber ich wünsche natürlich gute Besserung. Und das Zweite ist, wir machen keine Vorbesprechung, André. Wir sind hier immer spontan. Das weiß natürlich auch der Letzte im Bunde, Max. Guten Abend, Max.
Ja, nach längerer Pause bin ich jetzt auch wieder da und freue mich selber, in dieser Runde beisammen zu sein. Mal abseits von Hannover 96 möchte ich erstmal Arminia Bielefeld meine Glückwünsche fürs Pokalfinale aussprechen und auch einen Twitter-User grüßen, der angekündigt hat, sich ein Arschgeweih mit dem Gesicht von Marius Wörl tätowieren zu lassen.
Ich glaube, Fabi, kein Wort.
Das war doch Dennis, oder? Also für solche Wetten ist nee, Dennis zuständig. Ohne Hose, das kann man doch verbinden. Fabi.
Und der hat nämlich gesagt, dass wenn Marius Wörl vor dem Spiel wenn der Man of the Match wird und Bielefeld das tatsächlich schafft, ins Pokalfinale einzuziehen, er sich ein Arschgeweih tätowieren lässt. Und Wettschulden sind bekannterweise Ehrenschulden.
Ja, schön, dass Sie es öffentlich gemacht haben. Gelesen habe ich es auch, geglaubt habe ich es ihm nicht. Aber doch, eigentlich passt das genau hier rein, dass wir jetzt diesen User Fabi damit dazu nötigen, dieses Arschgeweih sich auch stechen zu lassen. Wir wären auch gern dabei. Wir könnten ja mal gucken, ob wir da so ein, weiß ich nicht, Livestream draus machen. Wobei der ist dann wahrscheinlich.
Da kann dabei. Hallo, was?
Also das klingt jetzt komisch.
Das klingt sehr komisch.
Ja, so war das natürlich nicht gemeint. Sondern zu Dokumentationszwecken wären wir gern dabei. Ja, also so, um das mal klarzustellen. Aber gut, wären wir lieber sportlich. Das können wir deutlich besser als rechnen oder über Arschgeweihe sprechen. Das Spiel beim KSC steht vor der Tür. Max, Karlsruhe war zum Ende der Hinrunde noch unter den Top 3. Dann haben sie einen Stürmer verloren, den wir auch nicht haben. Und mittlerweile ist Karlsruhe relativ weit runtergerutscht. Was ist denn von diesem Spiel zu erwarten? Und vor allem, hat Marcel Rapp sich abgenutzt oder was ist da los? Marcel Rapp vor allem. Großartig.
Marcel Rapp. Ja, Christian Eichner. Marcel Rapp hat gerade bei Holstein Kiel
verlängert. Ja, ich wollte, dass wir gegen Holstein Kiel in der Relegation spielen. Deswegen habe ich Marcel Rapp kurz eingebaut. Nein, Christian Eichner, hat der sich abgenutzt oder was? Oder ist es wirklich dann nur Zivzivatze?
Ja, man muss ja sagen, also das Hinspiel haben wir ja damals noch mit 2-1 relativ verdient gewonnen. Ich weiß, das war ein schwieriges Spiel, weil wir ohne Jessic gestartet haben und dann erst nach den Einwechslungen so richtig performt haben. Aber ja, Bodo Zivzivatze, 12 Tore, 3 Torvorlagen in der Hinrunde in 17 Spielen, hat natürlich maßgeblich zum Erfolg damals beigetragen. Und der ist ja jetzt dann auch wenig überraschend zu Heidenheim gegangen. Und seitdem läuft es für den KSC nicht mehr. Man steht inzwischen auf Platz 10 mit 9 Punkten Rückstand nach oben, hat mit dem Aufstieg quasi nichts mehr zu tun und ist quasi ja nur noch bemüht, irgendwie mal um die goldene Ananas zu spielen. Und ja, Mitte Februar kam es zu einer Systemänderung. Christian Eichner hat sich dazu entschieden, von seinem ja, handelsüblichen 4-4-2 auf ein 3-5-2 umzustellen, was tatsächlich auch zu Heimsiegen gegen Magdeburg oder Köln geführt hat. Allerdings hat man in den letzten 3 Spielen auch verpasst zu gewinnen und insgesamt nur ein Tor erzielt. Ja, also die defensive Grundordnung verhält sich in einem 5-3-2, bei welcher die beiden Außenverteidiger Jung und Herold ja so auf die Höhe der Dreierkette rücken. Vor der Fünferkette haben wir dann so ein enges und kompaktes Mittelfeld bestehend aus Robin Heusser, dem Sechser Rapp und Marvin Wanicek. Und ich habe mir nochmal extra das Spiel gegen die Hertha angeguckt für die Analyse und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sie sich für ein zurückgezogenes Pressing entschieden haben durch den Mittelfeldblock, um sowohl die Tiefe als auch die Breite abdecken zu können. Und die Stürmer Conte und Kaufmann haben dabei aus der Mitte heraus nach außen angelaufen. Das heißt, in ihrem Pressing möchte man das Spiel des Gegners auf den Flügel verlagern, um das Zentrum so dicht wie möglich zu halten. Versucht dann außen Ballverluste beim Gegner zu forcieren durch gewonnene Zweikämpfe oder durch das Seitenaus. Aber das große Problem mit diesem Ansatz ist das Risiko bei solchen Zweikämpfen, wenn du eben in so einem Zweikampf scheiterst, wenn Sebastian Jung außen anläuft, das Spiel quasi öffnet für den Gegner, dann muss sich die Dreierkette hinten breiter ziehen und die Verteidiger müssen deutlich weitere Mecke verteidigen. Das hat Hertha damals, hat letzte Woche Hertha gut ausgenutzt, die großen Lücken durch Tiefenläufer, Schnittstellenpässe ausgenutzt und mit Fabian Reese auch jemanden gehabt, der das verarbeiten konnte. Das heißt, für uns wird es auch hier wichtig sein, die gegnerischen Verteidiger vor schwierige Entscheidungen zu stellen. Wir wollen entweder nehmen wir uns den Raum im Mittelfeld im letzten Drittel oder zwingen Karlsruhe eben mit mehr Risiko ins Pressing einzusteigen, wodurch wir Tiefenläufe aus dem Halbraum starten können, vielleicht auch Überläufe von Moroja oder auf der anderen Seite von Eze. Weil ich finde, dass die Partie gegen Magdeburg mich rein spielerisch extrem enttäuscht hat. Wir müssen endlich mal anfangen, vielleicht mal einen flachen Spielaufbau durchzuführen, anstatt unkontrollierte lange Bälle ins Mittelfeld zu schlagen, wo dann Spieler wie Vogelsammer stehen, die mit 1,78 gegen 1,90 Verteidiger einfach nicht in der Lage sind, solche Bälle zu verarbeiten. Und es kam ja gefühlt zu 90% langen Bällen. Ja, beim KSC ist es beim Spiel mit Ballbesitz eben wie erwähnt dann eine Staffelung in einem 3-5-2. Das heißt, die drei Innenverteidiger sind auf einer Höhe. Gelegentlich dribbelt Franke dann mit dem Ball fast in den Mittelfeldraum vor. Ansonsten ist aber mit dem Sechser Rapp vor der Kette ein 3-plus-1 Aufbau. Und dort setzt der KSC auch auf sehr viel Sicherheit im Ballbesitz, versucht den Ball möglichst flach zu halten, anstatt ihn durch lange Bälle zu verlieren. Und hier sehe ich persönlich das Potenzial für ein Angriffspressing, was wir jetzt eigentlich schon länger nicht mehr benutzen, weil wir uns ja immer weiter zurückfallen lassen. Weil man hat eben die Möglichkeit, den KSC zu langen Bällen zu forcieren und einen unsauberen Aufbau zu ermöglichen. Oder man lässt sie weiter flach ausspielen, erhöht den Druck aber deutlich, um ihnen keinen Raum zu schenken. Ja, im Aufbau sind dann die Außenverteidiger Jung und Herold als Breitengeber aktiv und schieben eine Linie höher, um die gegnerischen Flügel, wenn sie Manndeckung spielen, vom Ball zu ziehen. Und dadurch ist die Rechtsverteidigung recht dünn besetzt mit nur 3 Verteidigern, respektive 4 Verteidigern mit 6 herab, der sich immer vor der Kette befindet, was wiederum auch Umschaltpotenzial für uns bietet, weil das Tempodefizit von einem Spieler wie Sebe Jung in der rückläufigen Bewegung ihm eigentlich nicht erlaubt, so hoch positioniert zu sein. Die beiden Achter Wanicek und Heusser sind in der Positionierung recht variabel und so wird je nach Situation oft zwischen dem Halbraum und der Außenbahn gependelt. Alternativ kommt es da auch zu tiefen Bewegungen, um die Außenverteidiger im Spielaufbau zu unterstützen. Und auffällig waren dabei vor allem auch wiederholte Pässe von Franke in die Schnittstelle auf Wanicek in den Halbraum, der den Ball dann relativ schnell auf Kaufmann klatschen ließ oder sofort aufdrehte, wodurch man die Pressinglinie von Hertha überspielt und als auch das Mittelfeld überspielen konnte. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall achtsam sein, dass wir solche Pässe entweder nicht zulassen oder früh da sind zu stören. Als der KSC dann eine kontrolliertere Ballbesitzphase gekommen ist, hat man den Ball etwas länger gehalten und versucht, sich durch Doppelpässe auf dem Flügel zu kombinieren, also oft Dreiecke zwischen AV, Mittelfeldspieler und eventuell auch einem Stürmer gebildet, um sich mit einem guten Passtempo nach vorne zu bewegen, Raum zu gewinnen und die gegnerische Deckung auszuspielen. Und wenn man sich dann eben dort durchgesetzt hat, kommt es oft zu Flanken auf Zielspieler wie Kaufmann, um Kopfbälle und Abschlüsse zu ermöglichen. Aber dabei ist das Flankenvolumen im Verhältnis zur Effizienz nicht gegeben. Also ich glaube, es waren gegen Hertha 5 von 25 Flanken und die angekommenen Flanken waren jetzt auch keine Flanken, wo hochkarätige Torschancen entstanden sind. Für mich ist noch wichtig zu erwähnen, mit Martin Wanicek ein absoluter Schlüsselspieler beim KSC, der wohl mit zu den kreativsten und torgefährlichsten Mittelfeldspielern der Liga gehört, ist in seiner Positionierung immens flexibel, bindet stets gegnerische Verteidiger, ist besonders gefährlich, wenn es ein Überlaufen durch Herold gibt auf der linken Seite und eben so der Raum geöffnet wird, weil er mit seiner technischen Stärke einfach in der Lage ist, den Ball irgendwie in die Box reinzubringen. Das heißt, ich erwarte hier auf jeden Fall von Selmo Roja defensive Höchstleistung, die bei ihm letzten Spielen ja nicht so ganz gegeben war und auch von Kunze und Leopold ja, eine saubere Deckungsübergabe, wenn sich Wanyacek eben variabel bewegt, um eben nicht die Kompaktheit zu verlieren oder unnötig Räume an Wanyacek abzugeben.
Ja, vielen Dank, Max. Ja, André, in einer Mannschaft, wo Sebastian Jung und Marcel Franke spielen, da muss doch Hannover 96 als Sieger vom Platz gehen. Oder würdest du das anders bewerten?
Würdest du mir kurz, damit ich jetzt nicht ganz so blöd aussehe, noch zwei Namen von Innenverteidigern oder Verteidigern von Preußen Münster nennen und auch von Braunschweig?
Dann kann ich ja, aber das hat mit Karlsruhe nichts zu tun. Könnte ich, hat mit Karlsruhe aber nichts zu tun. Und bei der zweiten Mannschaft werde ich es aber nicht tun. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, André, worauf ich hinaus will, sind zwei Ex-96er, waren zu schlecht für uns und sollen jetzt beim KSC die Startelf retten. Also darum geht es mir.
Ja, ist mir klar. Nur wir haben ja auch gegen andere Mannschaften gespielt, die von der Qualität her ähnlich wie Franke eingeordnet werden könnten. Und da haben wir jetzt auch nicht brilliert und die aus den Stadien geschossen. Das heißt also, ich glaube tatsächlich, dass es weniger an der Schwäche der Verteidiger, der ehemaligen 96er, der Verteidiger von Karlsruhe liegt, als an der Schwäche unserer Offensive. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Hauptproblem. Natürlich müssten wir gegen Karlsruhe in allen Bereichen besser dastehen. Natürlich müssten wir, guck auf die Tabelle, gegen Karlsruhe auch mit dem Anspruch des Sieges reingehen. Natürlich müssten wir, aber wir haben ja gesehen, wie schwer wir uns tun, insbesondere gegen kompakt stehende Mannschaften, die auch tief stehen, dass der Spielaufbau, wenn wir den haben, wir überhaupt keinerlei Zugriff haben, keinerlei Ideen haben. Ja, also dementsprechend, ich hoffe halt auf ein Eckentor. Spielt Eze, macht wieder drei gute Ecken, vielleicht rutscht mal einer durch.
Ja, wäre schon mal mehr als beim Spiel gegen Magdeburg. Die
Ecken oder Franke waren, Eigentor.
Oder Franke Eigentor, das wäre auch okay. Chris, ist ja verrückt. Also auch wenn wir nicht gewinnen, wobei auswärts haben wir sogar eine höhere Chance, sind wir immer noch dran. Es sind drei Punkte, es ist alles noch drin. Bist auswärts eigentlich gerade stärker als zu Hause. Also Chris, ist das denn doch wieder ein Spieltag, wo man hinterher sagt, da geht noch was? Oder ist das jetzt auch langsam mal vorbei? Und um was geht es jetzt noch gegen Karlsruhe?
Naja, wir haben uns von der Mannschaft ja schon wiederholt ködern lassen. Und André hat ja, glaube ich, gefühlt 8-mal schon in dieser Saison gesagt, wo könnten wir stehen, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten? Gerade weil halt unsere Mitkonkurrenten auch nicht so souverän performen. Fakt ist, es sind noch 7 Spiele, wir sind 6. Beim nächsten Spieltag nehmen sich Platz 3 und Platz 6 die Punkte gegenseitig weg. Viel Luft ist nicht mehr. Wenn wir noch irgendwo eine minimale Chance haben wollen, müssen wir gegen Karlsruhe performen, müssen wir punkten, und damit meine ich nicht ein, wir müssen 3 Punkte mitnehmen, und dann können wir gucken. Und dann ist vielleicht noch was möglich und dieser Verein wird wieder Hoffnung in mir erzeugen und ich werde wieder enttäuscht werden.
Ja, aber das Schöne ist ja, Chris, danach gehst du ja zur Geburtstagsfeier. 96 hat dich quasi eingeladen. Und das könnte ja kaum schöner sein, als mit einem Sieg aus Karlsruhe dann zum Geburtstag zu gehen. Auch wenn es keine leckeren Kuchen gibt.
Ich werde da nicht dabei sein, aber ich freue mich umso mehr auf den 12.04., wenn ich das nächste Mal im Stadion sein darf. Und vor allen Dingen
in netter Gesellschaft. Ja, das stimmt. Max wirst du wahrscheinlich kennenlernen persönlich. Aber jetzt sag kurz, wie würdest du dann spielen, wenn wir da gewinnen wollen? Tor stellt sich von selbst auf, ist okay?
Ja, okay. Also ich glaube, in der Innenverteidigung haben wir schon die Auskunft erhalten, die wir brauchen, nämlich dass Halste nicht spielen wird. Bedeutet, die Innenverteidigung stellt sich quasi von selbst auf. Mit Josh Schneid, der in den letzten Spielen durchaus überzeugt hat, und Phil Neumann über links. Würde ich jetzt gerne sagen, bringe ich Derek Köhn, aber das liegt daran, dass ich heute Fußballmanager gespielt habe und festgestellt habe, ist eine alte Version.
Hast du bei der Bremen genommen, oder?
Sehr lustig. Nein, also auf jeden Fall, deswegen schiebe ich erstmal weg. Moroja über rechts, ist klar. Ich würde Dovik tatsächlich wieder aufstellen oder könnte auch mit Eze leben, weil er.
Du musst dich für einen entscheiden.
Dann nehme ich Eze, weil ich weiß, dass Eze bleiben wird.
Weil Dovik du unsere Gesichter geliehen gesehen hast.
Ja, nein, weil ich weiß, dass Eze bleiben wird und Dovik nur geliehen ist und nach der Leistung, die er in der Saison bis jetzt abgerufen hat, definitiv kein zukünftiger Spieler dieses Vereins sein wird. Und deswegen hoffe ich auf Eze. Ja,
Mittelfeld?
Leopold, Kunze. Kunze ist nicht wieder gesperrt, oder?
Nein.
Hätte ja sein können. Das muss man ja bei ihm immer fragen. Kann ja 2-3 Mal vorkommen mit jeweils.
So, Mittelfeld, Kunze, Leopold.
Läuft. Ich möchte links Lee sehen, ich möchte rechts Rochelt sehen. Im Sturm, wen sehen wir da denn? Jessic scheinbar nicht, Tobi. Hast du da mehr?
Ich habe gar nichts, aber ich möchte ja wissen, was du siehst.
Naja, dann nehme ich Tresoldi und dahinter Prinzip Hoffnung, XY. Ich würde mir Jessic wünschen, ich glaube, er wird nicht kommen.
Deswegen ja, aber jetzt musst du da einen nehmen.
Ja, nichts. dann nimm Howie.
Okay, André, gehst du mit Chris oder hast du eine andere Idee?
Nee, auf keinen Fall, ich bin ja vorbereitet. Ich stotter mir jetzt hier keinen zurande. Nein. Defensive exakt so wie im letzten Spiel. Offensive exakt so nicht. Also Offensive, Rochelt. Okay, ja gut, stopp. Okay, Rochelt darf bleiben. Aber ansonsten wähle ich auf jeden Fall Lee und Momolo raus. Ich wähle Gindorf rein und Nielsen raus. Ich wähle Vogelsammer raus und Tresoldi rein. Und dann sollte das doch klappen.
Das nochmal, möchte ich am Flipchart nochmal. Das brauche ich am Flipchart nochmal.
Lee raus. Lee war nicht in der Startelf. Ich will es nur sagen. Also
Lee rein. Nimm irgendeinen raus. Das heißt, Lee rein, Momolo raus.
Nee, pass auf, stopp. Also nochmal. Hinten hast du gesagt, Eze, links, Mitte, Neumann und Knight. Und rechts Moroja. Ja, ja. Im defensiven Mittelfeld lässt du Kunze und Leopold stehen. So, und jetzt kommen wir auf die interessanten Positionen.
Im Zehner würde ich jetzt Rochelt stellen. Okay. Lee links, Momolo raus. Weil Rochelt war ja schon dabei. Ne, dann Vogelsammer raus, dafür von mir aus Tresoldi rein und Nielsen raus und dafür Gindorf rein.
Okay. Oh, das ist fast meine Aufstellung. Also auch ich lasse die Defensive tatsächlich unverändert. Ich finde, dass Eze wirklich das herausragend gemacht hat gegen Magdeburg. Ich möchte das so deutlich sagen. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war defensiv stabil, offensiv agil, hervorragende Flanken, noch bessere Ecken.
Sehr gute Ecken. Das wurde ein bisschen klein geredet im Quick and Dirty, fand ich persönlich.
Deswegen,
die waren sehr, sehr gut.
Vielen Dank. Deswegen stelle ich es jetzt heraus. Herausragende Ecken, ganz hervorragende Ecken. Und da hätten 3 Tore fallen müssen, sind sie aber nicht. Das lag aber nicht an den Ecken. Und das Einzige, was er nicht gut gemacht hat, waren flache Pässe in die Spitze, aber das kommt noch. Also, das heißt, defensive lastig. Kunze, Leopold ist für mich an sich auch unverhandelbar. Auch Kunze wird immer stärker. Kommen wir vielleicht im zweiten Teil zu. Was machen wir eigentlich mit seinem Vertrag? Und dann möchte ich auch Gindorf sehen, in jedem Fall. Und ich möchte Lee sehen. Und ich möchte Rochelt sehen. So, ich spiele also mit Lee links. Ich spiele mit Gindorf zentral. Und ich spiele mit Rochelt rechts. Und ich habe einen Stürmer. Und das Nicolas.
Bevor du den Stürmer verrätst, verrat mir mal bitte. Ich würde es ja eh nicht machen, nur dass ich Rochelt auf die 10 stelle und Gindorf rechts. Warum du Gindorf zentral und Rochelt rechts? Was ist da für dich der Punkt?
Das erkläre ich dir. Weil Gindorf einen unglaublich guten Abschluss hat und Gindorf dann auch immer wieder die Situation versucht zu nutzen und zu schießen, da auch schon einige Treffer zumindest ans Aluminium hatte. Wir erinnern uns an den Schuss auf Schalke, der dann abgestaubt wurde von Rochelt. Und ich sehe Rochelt in seinem Abschluss. Entweder traut er sich nicht so richtig, er hat den schlechteren Schuss. So, er hat den schlechteren Schuss als unser Kollege Lars Gindorf. Deswegen möchte ich Gindorf zentral hinter den Spitzen sehen und Rochelt dann eher in der Position, dass er in den Strafraum mit reingeht und dann doch wieder den Abpraller nimmt. Ich möchte aber Gindorf dann tatsächlich, aber anders, kommen wir über die Außen, geht Gindorf mit ins Zentrum, rein in den Strafraum und ist dann quasi die zweite Spitze. Also der Gindorf wird da variabel spielen, um Tresoldi herum, lass es mich mal so sagen. Das ist meine Aufstellung. Max, was hast du für eine Idee?
Also ich bin ein bisschen schockiert, weil ich glaube, wir haben wieder so eine Vorwärts-nach-Weit-Elf, weil du hast zwar deinen Stürmer nicht genannt, aber mein Stürmer ist Tresoldi.
Ich habe Tresoldi gesagt.
Ja, dann haben wir eine identische Startelf, weil ich habe nämlich Eseen, Neumann, Moroja, Doppel-6, Kunze, Enzo, Rochelt links, Gindorf zentral, Lee rechts, Tresoldi vorne, weil eben für mich auch Gindorf, dieses zentrale Element, hat man jetzt zum Beispiel gegen Schalke in seiner Torvorlage in Anführungszeichen gut gesehen, dass es sich da eben gut durchsetzen kann, gut aufdrehen kann über die Halbräume. Bei Rochelt nochmal zu Andres Frage, ist natürlich so, dass Rochelt ein Spielertyp ist, der von außen gerne reinzieht. Das heißt, er nutzt gerne diesen Moment, reinzuziehen, den Ball so reinzuspielen, weil er einfach zentral nicht so die Fähigkeiten hat, sich durchzusetzen. Weswegen ich das so besser finde. Und es gibt ja immer mal wieder diese Positionsrochaden zwischen Rochelt und Gindorf. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil irgendwie so mein Gefühl letzten Wochen sagt, dass ich am Freitag um 17.30 Uhr auf die Aufstellung blicken werde und statt Tresoldi Gindorf wieder Vogelsammer und Nielsen sehen werde.
Nein. Ja, das werden wir sehen. Aber wie ist dein Tipp, Max?
Nein. Ich tippe, dass wir einen 1-2 Auswärtssieg machen werden.
Ja, für mich ist es ein 1-3. André, für dich?
Deutliches 3-0 für uns. Also 0-3 dann.
0-3,
Chris. Und, aber bevor ihr euch alle drückt vor der Frage, ich will von jedem noch hören, ob Ngangkamp im Kader ist oder nicht.
Das klären wir im zweiten Teil, Chris.
Ach so, sehr schön.
Wir gewinnen 2-0.
Also ein 0-2. Alle glauben auf den, an den Auswärtssieg. Wunderbar. Jetzt berechtigte Frage von dir, André, und dann müssen wir gleich drüber sprechen, was ist eigentlich mit Jessica Ngangkamp? Sind wir plötzlich André Breitenreiter und können ihn verstehen? Woran liegt's? Hören wir den Trainer auch? Machen wir aber alles gleich. Nach einer kurzen Pause.
Drei Kugeln, eine Nacht in Südlondon und ein Mann, der nicht sterben wollte. Cass Pennant, einst Kopf der berüchtigsten Hooligan-Gang Englands, misshandelt als Kind, gefürchtet als Erwachsener. Und doch kein Verbrecher, sondern ein Mensch, der einfach nur dazugehören wollte. Cass Pennant, Attentat auf eine Hooligan-Legende. Die Geschichte eines Lebens zwischen Gewalt, Identität und der Suche nach einem anderen Weg. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ihr liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben also fast eine Vorwärts nach Weit-Aufstellung. Nicht alle von uns Vieren waren 100% identisch, aber wir waren zumindest dreimal sehr, sehr nah dran. Und sogar eigentlich mit demselben Personal, nur unser zahnloser Tiger heute ist ein bisschen aus der Reihe gestellt. Aber sei es ihm verziehen, das sind die Schmerzmittel. So, also Jessica Ngangkamp. Wir alle, das darf ich sagen, waren verwundert, überrascht, dass Jessica Ngangkamp gegen Magdeburg nicht im Kader war. Max hat es beschrieben, es gab fast nur hohe Bälle. Und wenn du diese hohen Bälle spielst, brauchst du dann entweder sehr kopfballstarke lange Spieler oder du brauchst diesen Wandspieler, den Jessic dargestellt hat. Das heißt, das, was er wirklich gemacht hat, ist, er war irgendwie anspielbereit und konnte dann den Ball behaupten und nachrücken, da konnte den zweiten Ball kriegen. So, also das System haben wir, oder dieses Schema haben wir nicht verlassen. Und nicht verändert gegen Magdeburg, aber den Spieler rausgenommen. Mit dem dann, wie Max es beschrieben hat, eher unterdurchschnittlichen Erfolg. Also, was ist mit Jessica Ngangkamp? Unser Trainer hat sich ja schon nach dem Spiel gegen Magdeburg geäußert und heute auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim Karlsruher SC hat er es nochmal ausgeführt. Hören wir da einfach mal kurz rein.
Beim Jess ist es tatsächlich einfach so, dass ich unheimlich viel von ihm halte und ich sehr großes Potenzial in ihm sehe, wie wahrscheinlich schon auch viele Trainer vor mir. Der große Durchbruch ist ihm allerdings bisher nirgendwo gelungen und das muss dann auch irgendwo seine Gründe haben und dann bin ich vielleicht ein etwas anderer Papa als andere. Ich versuche dann auch mal eine strenge Maßnahme zu machen, um ein Reset zu vollziehen.
Also, er ist ein strenger Papa, hat er gesagt und er empfindet Jessic als glücklos und aber viel entscheidender. Und das finde ich fast schon eine Komplettrasur. Er sieht in ihm viel Potenzial. Ist aber bisher nicht der einzige Trainer. Er konnte es nur nie abrufen. Dafür muss es Gründe geben. André, das ist schon eine klare Ansage.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist ein Spieler, den du entweder halten willst oder der so oder so geht. Also das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, ihn jetzt in dieser wichtigen Phase irgendwie versuchen wollen, anzuspornen mit solchen komischen Mitteln. Ich sehe nicht, wie das einen Spieler motivieren soll oder zur Höchstleistung bringen soll. Ich sehe es absolut nicht. Hinzu kommt der strenge Papa. Also ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt ja kein strenger Papa, aber Leistung ist doch das Entscheidende. Und ein strenger Papa kann doch auf Leistung einfordern und auf Leistung hinwirken. Und ihn nicht mal in den Kader zu nehmen, ich weiß es nicht. Und dafür dann eben noch das hässliche Kind aufzustellen, den Vogelsammer. Also schwierig. Ja, und ja, also er ist ja Papa von allen. Also auch von, oh Gott, das ist echt fast böses
jetzt,
Wort.
Du hast schon böse Worte gesagt. Komm, okay. Lass ruhig.
Aber im Gang kam jetzt, oh Gott, das war richtig knapp. Also jetzt aber nochmal zum Gang. Nee,
das war schon drüber.
Ich finde ganz ehrlich, an der Stelle muss man auch noch mal eins sagen. Also du hast Hoch- und Wandspieler gesagt. Jo, Ngangkamp ist einer, der hat in mehreren Spielen, Klammer auf, auch gegen Karlsruhe im Hinspiel, gezeigt, dass der eben auch mal eine 1-zu-1-Situation erzwingen kann und dann eben auch mal einen offensiven Zweikampf gewinnen kann, um dann eben ja eine gefährliche Abschlusssituation zu kommen, einen entscheidenden Pass zu spielen oder Raum zu haben. Diese Spiele hatten wir im letzten Spiel gegen Magdeburg gar nicht, hätten sie bitter gebraucht. Und aus diesem Grund fand ich schon sehr, sehr fragwürdig, ihn überhaupt draußen zu lassen, geschweige denn überhaupt aus dem Kader zu streichen. Und jetzt nach dieser PK sehe ich ihn auch nicht in der Startelf. Hoffentlich sehe ich ihn im Kader. Und dann kommt er wütend in der zweiten Halbzeit und macht 3 Buden. Aber ich verstehe Breitenreiter an der Stelle tatsächlich gar nicht. Zumal er ja noch eine weitere Baustelle aufgemacht hat mit dem Kaiserslautern-Spieler, der seit er bei uns ist, nichts mehr gewinnt. Der ja auch
ja,
nicht mehr
spielt
und vorher in der Startelf war. Und wir haben ja noch einen Innenverteidiger.
Aber den hat er eher in den Schutz genommen. Den hat er eher in Schutz genommen. Also das habe ich empfunden.
Naja, er hat in den Schutz genommen, aber er spielt ja nicht mehr.
Ja, er hat es aber auch erklärt.
Der hat ja Startelf-Einsätze gehabt und spielt jetzt nicht mehr.
Ja, aber er hat es erklärt. Er hat erklärt, dass Tomiak eben seine Positivität verloren hat und dass er eben vom Gefühl her jetzt find plötzlich nichts mehr gewinnt.
Ich auch relativ komplett Rasur, um ehrlich zu sein. Also ich fand, er hat heute 2 Spieler deutlich gepackt.
Okay, ist in Ordnung. Max, du hast ja vorgesagt, Menschenskinder, in Gang kam auch nicht in deiner Startelf, genauso wenig wie ich. Was für Gründe gibt es für dich und würdest du ihn in den Kader nehmen?
Also für mich ist erst nicht ganz im Spielrhythmus. Also letztes Pflichtspiel war Schalke und das ist 3 Wochen her. Das ist allein aus Spielrhythmusgründen würde ich ihn nicht reinnehmen. Wo ich mich gerade ein bisschen schwer tue, ist, für wen er denn in den Kader kommen soll. Auf der Pressekonferenz hat André Breitenreiter gesagt, dass Kolja Oden eine Kadergarantie hat und irgendwann muss er dann rausrücken. Also es ist entweder Gündorf, hat Kolja Oden eine Kadergarantie gegeben. Und deswegen tue ich mich schwer, Jessica Nganka in diesen Kader reinzufinden, weil er müsste wahrscheinlich Vogelsammer rausnehmen. Das wird er nicht machen, wenn er gerade in der Startelf stand. Er müsste Nielsen rausnehmen, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht Gindorf rausnimmt, Matondo, Dovic.
Das wäre Wahnsinn. Also
aber ich tue mich so ein bisschen schwer, einfach mir vorzustellen, wen er realistisch herausnehmen könnte, weil für mich müsste Andreas Vogelsammer aus dem Kader raus. Und für mich müsste auch theoretisch dann Dovic vielleicht aus dem Kader für Oden oder irgendwie sowas, aber also ich tue mich ganz schwer, Jessica in den Kader einzufinden, wenn André Breitenreiter sagt, Kolja Oden hat eine Kadergarantie.
Christian, wie siehst du es? Ist Jessica für dich im Kader, ja oder nein?
Ich würde mir das sehr wünschen und ich verstehe diese Rasur auch nicht. Das ist eine Ansage, die man machen kann, wenn der Spieler fester Bestandteil des Vereins ist. Jessic ist geliehen. Jessic war in verschiedenen Gedankenspielen, die es in den letzten 2 Wochen gab, ein Spieler, den man eventuell verpflichten könnte, sollte es zu einer Einigung mit Frankfurt bezüglich Trisoldi kommen. Und Jessic ist ein Spieler, der jetzt ja in der bisherigen Saison 4 Tore geschossen hat, 2 Vorlagen gegeben hat, also der auch nicht komplett nutzlos gewesen ist. Deswegen, was Max ja und ich glaube André auch schon sagten, es ist halt ein Spieler mit besonderen Eigenschaften, die wir sonst in dem Verein nicht haben. Also woher kommt die Notwendigkeit, diesen Spieler so an den Pranger zu stellen? Das will mir nicht in den Kopf. Wenn es diese Kadergarantie gibt, von der Max
ja, sie gibt es. Max hat recht, Max hat völlig recht, 96 jetzt auch bestätigt. André
dann wird es bedenklich.
Gesagt, André Breitenreiter hat gesagt, Kolja Oden wird im Kader sein, weil sich Leistung lohnen muss. Und er hat ja davor auch schon gesagt, das waren immer sehr schmerzhafte Entscheidungen in den letzten Wochen, Kolja nicht in den Kader zu nehmen. Und er ist
das kann ja durchaus sein. Das kann ja durchaus sein, dass man Kolja eine Chance geben möchte, aber nicht zulasten von Jessic, weil dieser Spieler halt Eigenschaften mit sich bringt, die wir sonst im gesamten Kader nicht haben. Und ich verstehe nicht, dass wir uns dann freiwillig dieser Qualitäten berauben.
Okay, die Frage ist jetzt nur, brauchen wir diese Qualitäten, Max? Max, in Gang kam es einer der Kandidaten, wo man mal sagen kann, der Vertrag läuft aus. Also der ist geliehen. Das heißt, das Leihgeschäft mit Eintracht Frankfurt endet. Es gibt da Gerüchte, möchte ich mal sagen, dass Trisoldi nach Frankfurt soll. Da gab es Gedankenspiele, kann man da nicht einen Tausch machen, plus x Millionen und Jessic bleibt bei uns. Ist es denn jemand, der wirklich die Qualität hat, die wir brauchen? Und würdest du jetzt, auch Stand jetzt, also mit dem, was auch anscheinend der Trainer jetzt kritisiert und wenn man es genau nimmt, bei Hertha hat er noch funktioniert, danach nicht mehr. Also was ist jetzt los? Behalten wir ihn? Gehen wir ihn lieber ab? Was ist deine Meinung? Und dann gibt es ja noch ein paar andere Kaderpositionen.
Also laut Bild-Frankfurt-Informationen ist Jessica Nganke einer der klaren Abschiedskandidaten bei Eintracht Frankfurt. Das heißt, die wollen ihn auf jeden Fall verkaufen. Und laut deren Informationen ist aber deren Richtpreis für einen Verkauf bei 4 Millionen Euro. Das heißt, die Summe, die damals in Hertha BSC überwiesen haben, was das Achtfache von meiner persönlichen Schmerzensgrenze ist. Weil ich würde für ihn bei seinen Anlagen, bei den Dingen, die ich bei ihm gesehen habe, bei der Historie, die er hat und insbesondere bei seiner Verletzungshistorie, von der wir ziemlich Glück hatten, würde ich maximal 500.000 Euro zahlen für ihn. Weil er hat in keiner Saison in seiner Profikarriere mehr als 5 Tore gehabt in der Bundesliga. Er hat in dieser Saison auch bewiesen, dass er einfach nicht in der Lage ist, technisch leider nicht in der Lage dazu ist, ein torgefährlicher Stürmer zu sein, sowohl im Dribbling, im Passspiel als auch an seinem Abschluss. Und für mich rechtfertigen seine Anlagen, sein Potenzial, ich meine, er wird nächstes Jahr 25, da ist sowas ja auch langsam auch begrenzt, auf keinen Fall, dass wir eine 6- oder 7-stellige Summe für jemanden ausgeben, der uns in der letzten Saison nur 4 Tore beschert. Und so schade, wie das auch ist, und so sehr ich mir gewünscht hätte, dass er hier endlich seinen Entwicklungssprung macht, dass er hier der Spieler sein wird, den man damals sich bei Hertha BSC in der Bundesliga erhofft hat, ist es für mich einfach eine schade Geschichte, vor allem, weil er ja fit geblieben ist. Aber ich glaube, das ist keine sinnvolle Investition, die sich jetzt nochmal Jessica Ngankam zu holen, insbesondere nicht, wenn wir gerade rund um unseren Trainer ja so eine komische Kaderpolitik haben und so ein für mich untypisches auch öffentliches Verhalten und eine komische Kommunikationsstrategie, weswegen ich auf jeden Fall trotz der Anlagen, trotz meiner Wünsche davon absehen würde, ihn beizubehalten in Hannover.
Ja, machen wir weiter, die auslaufenden Verträge. Du hast zu jedem eine Meinung. Und dann lass uns abschließend nochmal kurz drüber diskutieren.
Ja, also ich bin ja so ein bisschen durchgegangen, die Tage auf X, die es gesehen haben. Bei Marcel Halstenberg habe ich ein ähnliches Fazit gezogen. Ich meine, wir sprechen seit dem Elversberg-Debakel, seit dem 3-0-Auswärtsniederlage davon, dass er körperlich einfach nicht fit ist. Er hat deutliche Defizite im Zweikampfverhalten, im Stellungsspiel und er ist, klar, es ist jetzt so ein bisschen, wenn man auf gelbe Autos achtet, sieht man überall gelbe Autos, aber er ist in jedem zweiten Spiel für ein Gegentor verantwortlich gewesen und ich finde das auch mit 33 Jahren, ich glaube, er wird jetzt 34, der Zenit erreicht ist und ich glaube, es ist zu kostenspielig, ihn zu verlängern. Andreas Vogelsammer ebenfalls 33 Jahre alt, athletisch weit unter dem Durchschnitt, deutliche Defizite im Passspiel, im Dribbling, im Abschluss. Bei Samu Roya habe ich ja insgesamt das Fazit gezogen, dass man ihn im Vergleich zu Yannick Dehm behalten sollte. Er hat immer noch Torgefahr in der Offensive durch sein Tempo, durch sein Dribbling, sein Flankenspiel. Allerdings sollte er nicht der Hauptrechtsverteidiger sein, sondern nur der Backup. Max Christiansen, ja, ist so ein typischer Leiteltransfer gewesen, wie wir es mit Havard Nielsen hatten. Überzeugen hat er mich nicht. Dich hat er ja überzeugt gehabt für eine kurze Zeit, Tobi. Aber er ist überwiegend ein Backup gewesen. Und wir haben ja mit Franz Roggo, Noel Aseko und Marius Welles auch 3 weitere neue Mittelfeldspieler für die Zukunft. Fabian Kunze würde ich tatsächlich noch als Backup-Typen und als auch als kämpferische Typen für die Bank, für diese Liga behalten. Er ist doch erst 26, auch wenn er klare Defizite am Ball hat, finde ich, dass du so einen Spieler in so hitzigen Spielen, intensiven Spielen, die du so hast, in dieser Liga mit einer Einjahresverlängerung nichts falsch macht. Ja, Rabih Matondo, nach diesem Traumtor gegen Hamburg, kann man sagen, ist er bis dahin jetzt kein Faktor gewesen. In den letzten 5 Spielen von der Bank nur 20 Minuten gespielt. Auch keine Möglichkeit sehe ich hier, dass man hier eine millionenhohe Kaufoption eingeht, ähnlich wie bei Vdovic. Hat die ersten 2 Spiele brillant gespielt, hat überragende Leistungen gegen Paderborn und Düsseldorf und Kaiserslautern gezeigt. Aber inzwischen 2 Torvorlagen in 19 Spielen und Eze ist für mich vorne. Hyunjoo Lee würde ich die Kaufoption ziehen. Ich glaube, Medienberichten zufolge sind wir da bei 600.000, 700.000. Und ich finde, dass er auf jeden Fall die Anlagen dazu hat, sich hier zu entwickeln. Er hat ein sehr, sehr agiles Dribbling, ist ein sehr intelligenter Spieler. Hat ein bisschen, klar, Defizit im Abschluss, aber so dieser letzte Pass, den kann er auf jeden Fall spielen. Und Erik Ullmann ist ja kein Kandidat für den Profikader gewesen, ist aber offiziell Teil der ersten Mannschaft. Aber hat hier nie sein Debüt geschafft, gibt Interessenten aus der 3. Liga und man könnte ihn ziehen lassen. Und bei Phil Neumann gab es ja eben schon die Entscheidung im Winter, dass er nach Birmingham ablösefrei geht, wobei man jetzt rückblickend betrachten sagen könnte, ja, wir haben mit Boris Tomjak jemanden verpflichtet gehabt. Theoretisch hätte man da die Summe ja umsetzen können, dort ein bisschen Gewinn machen können. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, bei 4 Spielern, die wir verlängern und bei 8 Spielern, die diesen Verein mindestens verlassen. Dazu kommen ja möglicherweise noch Transferabgänge.
Gibt es Widersprüche? Dann gerne rein.
Nö, ist genau das, was ja von verschiedenen Seiten gefordert wurde. Nämlich, dass sich der Kader in der nächsten Saison massiv verändern wird. Zwangsläufig. Ich bin da nicht unzufrieden mit. Ich glaube, dass es gut ist, dass der ein oder andere Spieler seinen Weg suchen wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir es schaffen, mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln adäquaten Ersatz bzw. Verstärkungen zu bekommen. Aber da kann vielleicht André was zu sagen.
Von mir bekommen die keinen Cent. Aber tatsächlich, ich teile Max zum Teil ja vernichtende Kritik. Also wenn Breitenreiter ein strenger Papa ist, hat Max ja vorhin schon bei Jesse Ngankam den Gürtel rausgeholt. Und auch jetzt scheint er auf Mann einschlagen zu wollen. Denn tatsächlich sind ja viele dieser Transfers ja Mann-Transfers und wir sehen, die haben sich am Ende nicht ausgezahlt. Dementsprechend muss da irgendwas passieren. Ja, Ich finde es halt deswegen so schwierig. Ich gebe Max bei jedem einzelnen Spieler recht, aber was ich halt so schwierig finde ist, also ich meine, Bochum spürt uns ja schon im Nacken. Und was wäre, wenn? Und dementsprechend muss man halt ein bisschen zweigleisig gucken. Und das, finde ich, ist gerade die wirklich schwierige Geschichte, weil so ein Spieler wie Moroja zum Beispiel, den musst du aus meiner Sicht relativ zeitnah verlängern. Den musst du relativ klar auch machen, dass er nächste Saison hier spielen soll. Und dann ist halt die Frage, boah, was ist denn dann, wenn du zweite Liga, erste Liga spielst? Wie willst du da die Verträge, die Gelder, das Gehalt hinbekommen? Also deswegen, also ich möchte jetzt nicht in Manns Haut stecken, aber vielleicht ist es dann nach dem Karlsruhe-Spiel auch eindeutig, dann wird es einfacher. Ansonsten, ich teile alles, was Max sagt. Größtes Problem aus meiner Sicht sind tatsächlich gar nicht die Abgänge. Die können wir verkraften, auch qualitativ verkraften. Ich glaube, größtes Problem werden die Zugänge werden. Und da wirklich gute Leute zu holen für wenig Geld, das versuchen viele Mannschaften.
Das stimmt. Und die wissen im Zweifel sogar schon, in welcher Liga sie spielen. Wobei, André hat es gesagt, nach Karlsruhe sind wir vielleicht schlauer, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. In jedem Fall teile ich auch die Analyse von dir, Max. Das werden deswegen spannende Wochen und diese Wochen werden wir dann natürlich auch dazu nutzen, immer mal wieder zu gucken, wie entwickelt sich der Kader. Vielleicht haben wir noch ein paar interessante Spieler, die wir dann auch mal hier vorschlagen können. Und dann, meine Lieben, sage ich eins, wir alle glauben dran. Die 1700 Menschen, die nach Karlsruhe 96 begleiten, glauben sicherlich auch dran. Und deswegen fahrt hin, holt 3 Punkte und denkt immer daran. 96, Allee. Und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.